Meine Lieben, get into the peace of heaven. Die Stelle haben wir ausgewählt, weil zweimal das Wort vom Frieden vorkommt, und zwar ziemlich intensiv. Ich möchte es mal anders einleiten. In der letzten Zeit, in der Corona-Zeit, hatte ich immer wieder mal, anders als die Jahre davor, zwei, da und dort sogar mal drei Tage am Stück frei. Und da dachte ich mir, boah, zwei ganze Tage, drei ganze Tage frei, ausruhen, erholen, boah, das wird schön. Ja, und es ist dann schon immer irgendwie schön, aber die Erwartungshaltung, die man da reinlegt, ist meistens größer als das, was am Schluss rauskommt. Man macht so seine Sachen, gell, und ich bemühe mich dann schon auch vielleicht ein bisschen, weiß ich was, Sport, Bewegung, Lesen, Gemeinschaft, Beten. Aber am Ende ist doch, bleibt etwas von, naja, war das jetzt das, was du dir gewünscht hast? Oder jetzt haben wir dann viele von euch Ferien. Boah, zwei Wochen Erholung, weiß ich was, Meer, Italien, Berge. Wir erholen uns jetzt richtig gut und dann gehen wir mit neuem Schwung ans nächste Arbeitsjahr. Ja, stimmt schon, gell? Aber so eine Art Ankommen, die so tief ist, dass du denkst, ja, eigentlich genau das habe ich gesucht. Das bleibt mir jedenfalls meistens erspart oder ich finde es nicht. Oder neulich habe ich mal mich irgendwie an ein altes Lied erinnert aus meiner Jugend. Sehr emotional, sehr bewegend, ne, so was man da alles mit verbindet. Unser Lied oder weiß ich was. Und dann war das sehr schön, weil ich dann da zeigen sie dir natürlich bei YouTube die ganzen anderen Lieder auch noch, die damit zusammenpassen. Und natürlich waren da ein Haufen dabei von denen, die genauso emotional waren und mir meine ganze Jugendzeit wieder vor Augen gestellt haben, was da alles war. Und die Sehnsucht ist aufgekommen, aber am Ende gibt es doch kein wirkliches Ankommen. So. Es bleibt was zurück, was unbefriedigt ist. Oder jetzt vielleicht in den ganz tiefen Sachen, jeder von uns weiß, was Gerechtigkeit ist. Und du sehnst dich nach Gerechtigkeit und weißt irgendwie, Gerechtigkeit wird es in dieser Welt im vollen Sinn nie geben. Du suchst nach dem, was wahr ist für dein Leben, ahnst, dass es Wahrheit gibt und spürst im vollen Sinn, wird das, was du als Wahrheit suchst, nie ganz da sein. Du bist ein ästhetischer Mensch und liebst Schönheit und stehst vor der Pietà von Michelangelo im Petersdom und denkst dir, wow, wie schön. Und doch spürst du, das ist nicht die letzte Schönheit, die es gibt. Und meine Lieben, so ähnlich ist es, glaube ich, mit dem Thema, mit dem Frieden. Get into the peace of heaven. Nur offensichtlich gibt es eine Erfahrung von Frieden in unserer Kirche oder im Glauben, von der der Paulus sagt, der Friede ist schon da und er wird dich umgeben. Nicht, dass es schon der volle Friede des Himmels wäre, aber es ist der Friede, der aus einer bestimmten inneren Erfahrung kommt. Also das ist eigentlich ein Text, der ziemlich abstrakt klingt, weil er nicht automatisch mit einer Lebenssituation verbunden ist. Also Paulus sagt, dass wir uns freuen sollen, und zwar zu jeder Zeit uns freuen sollen, das wiederholt er nochmal. Und dann, dass unsere Güte bekannt werden soll und dass der Herr nahe ist. Und dann sagt er auch noch, sorgt euch um nichts, bringt in jeder Lage eure Bitten mit Flehen und Dank vor Gott. Und dann sagt er, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Ein Frieden, der alles Verstehen übersteigt, der offensichtlich verbunden ist mit Freude, mit Güte und mit der Erfahrung, dass der Herr nahe ist. Und mit der Erfahrung, wir sollen uns um nichts sorgen. Ja, wie Paulus. Ich habe jetzt die Abschlussprüfung vor der Flinte. Ich soll mich um nichts sorgen. Oder wie, meine Mutter ist krank und du sagst, ich soll mich um nichts sorgen. Oder ich bin schwer krank, weiß ich nicht. Sorgt euch um nichts. Bringt in jeder, ja, soll mir alles wurscht sein. Na? In jeder Lage, betend, bittend, alles vor Gott bringen, er kümmert sich um uns. Es gibt eine Erfahrung dieses Friedens, sagt uns der Paulus. Und jetzt stelle ich euch noch eine Stelle vor, die jetzt nicht projiziert ist, aber die sehr deutlich illustriert, was der Paulus mit diesem Frieden meint. In der Apostelgeschichte im 16. Kapitel lesen wir, wie der Paulus aufgrund einer Vision in die erste Gemeinde geht, die er auf europäischem Boden gründen wird. Das ist die Gemeinde in Philippi. Und er ist da mit seinem Begleiter Silas unterwegs und sie machen bestimmte Erfahrungen. Da kommt also eine Lydia, mit der er sich da trifft und dann bekehrt die sich und ihr Haus und dann sind die mehrere Tage in der Stadt und hinter ihnen rennt dauernd eine Wahrsagerin her und quatscht denen die Ohren voll. Und irgendwann wird es dem Paulus zu bunt und er dreht sich um und sagt, schweig und verlass sie. Zu dem Dämon, die hat einen Wahrsagegeist, sagt die Schrift. So, und dann ist die Frau also ihren Geist los, aber leider haben die Leute, die mit ihr Geschäfte gemacht haben, jetzt keine Geschäfte mehr und veranlassen deswegen, dass der Paulus und der Silas da vor die Verantwortlichen der Stadt gebracht werden, angeklagt werden. Dann heißt es also in dieser Stelle, im 16. Kapitel, da erhob sich das Volk gegen sie, die obersten Beamten ließen ihnen die Kleider vom Leib reißen und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Also erstmal sind sie ausgezogen und verprügelt worden. Dann heißt es, sie ließen ihnen viele Schläge geben und sie ins Gefängnis bringen. Dem Gefängniswärter befahlen sie, sie in sicherem Gewahrsam zu halten. Auf diesen Befehl hin warf er sie in das innere Gefängnis und schloss zur Sicherheit ihre Füße in den Block. Also erstmal verprügelt, ausgepeitscht, nackert, ins Gefängnis, dann nicht nur Gefängnis, sondern hinterstes Loch im Gefängnis und dann noch zum Spaß Füße im Block, also Steine beschwert, so. Und dann heißt es plötzlich um Mitternacht, beteten Paulus und Silas. Also um Mitternacht, jetzt stell dir einfach mal vor, du hockst verprügelt und ausgepeitscht und nackt in so einem antiken Gefängnis im hintersten Loch, Füße im Block. Was dir da alles für Viecher um die Nase, um die Ohren, in deine Wunden kriechen, keine Ahnung. Was du sonst so empfindest. Aber Paulus und Silas beten und dann heißt, sie kommen auf die glorreiche Idee, was machen wir jetzt, was könnte man eigentlich machen? Wir singen mal Lobpreis. Sie singen Lobpreislieder und fangen an, Gott zu loben in dieser Situation. Ja, yeah, Jesus, wie schön, dass du da bist und mit uns bist um Mitternacht. In diesem letzten Loch, in dieser verzweifelten Situation. Die Schrift erzählt weiter, dass dann ein gewaltiges Erdbeben sich ereignet und dann die Grundmauern des Gefängnisses wanken und die Türen aufspringen und ihre Fesseln sich lösen. Also sagen wir mal, vielleicht ist die Botschaft der Schrift, erst kommt der Glaube, erst kommt der Lobpreis, dann folgt das Wunder. das Wunder, das sich so ereignet, dass Menschen plötzlich betroffen sind von dem, wie die unterwegs sind und wie die beieinander sind. Wir lesen, dass der Gefängniswärter sich gleich umbringen will. Paulus sagt, bring dich nicht um, ist alles gut, und dann lässt er sich taufen. So, das illustriert, bringt in jeder Lage bittend, betend, flehend eure alles vor Gott, und der Friede Gottes, der jedes Verstehen übersteigt, wird mit euch sein. Also offensichtlich erlebt Paulus auch noch in dieser Situation Friede und Dankbarkeit, dass er Loblieder singt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, bevor Jesus auf den Ölberg geht und dort die Sünde der Welt auf sich zu nehmen und den Kampf zu kämpfen, durchzuringen, heißt es, sie haben das letzte Abendmahl, und dann heißt es, nach dem Lobgesang gingen sie hinaus auf den Ölberg. Also auch Jesus weiß, was auf ihn zukommt, und singt erstmal das Lob Gottes. In jeder Lage. So, Paulus, was ist das für ein Frieden, der da kommt, der dich da umfasst? Es ist natürlich der Friede, der von der inneren Beziehung mit dem Herrn kommt. Jetzt lesen wir aber aus dem Mund dieses Herrn eine Schriftstelle, auch wieder im Matthäusevangelium, wo Jesus sagt, wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor dem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Und dann, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf Erden zu bringen. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Was heißt es, dass wir auf der einen Seite immer wieder auch in unseren Gottesdiensten vom Frieden Gottes sprechen, den er bringt, und offensichtlich eine innere Erfahrung kennen im Christentum, die der des Paulus ähnelt, dass Friede im Herzen da ist, dass es eine Art von Ankommen gibt, und dass gleichzeitig Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich glaube, die Antwort ist, du kommst in den einen Frieden nur dann hinein, wenn du ihn nicht anderswo erwartest. Also wenn du erwartest, dass deine familiären Beziehungen, deine Partnerschaft, dein Streben nach Erfolg, deine Sehnsucht nach Gestaltungsmöglichkeiten, deine Sehnsucht nach Wohlergehen, Erholung, Ferien, wenn das alles die eigentliche Hoffnung auf Frieden ist, dann kommst du in den anderen Frieden, den der Herr verheißt, nie hinein. Und das heißt, wenn du den anderen Frieden ersehnst, weil du mit dem Herrn gehen willst, dann wird es Konflikte geben, weil es in der Welt Mächte, Kräfte und in uns Mächte, Kräfte, Strömungen gibt, die verhindern wollen, dass irgendjemand in den Frieden des Herrn kommt. Die uns suggerieren, dass wir den Frieden dort finden, wo er letztlich nicht zu finden ist. Warum? Weil dein Herz gebaut ist, mit dem Unendlichen in Kommunikation zu sein, und in dem Augenblick, in dem du alles, irgendwas Endliches dorthin platzierst, tust du etwas, was im Sinn der Schrift eigentlich Götzendienst heißt. Weil du verehrst etwas als Gott, was nicht er ist. Du verwechselst das Endliche mit dem Unendlichen. Und wenn ich jetzt sage du, dann meine ich nicht, dann schließe ich mich nicht aus, sondern ein, weil dieser Kampf in jedem von uns ist. Dieses Ringen um die Frage, was macht mich letztlich glücklich? Und ich glaube, es ist das, was uns die Welt jeden Tag suggeriert: Erfolg, Anerkennung, Macht, Wohlleben Sicherheit, weltliche Sicherheit und all das. Ich habe mal einen jungen Mann bei mir gehabt, der sich überlegt hat, in die Ordensgemeinschaft einzutreten. Der hat da das schöne Bild gebraucht. Und er war Ende 20 und war schon von einer Weltmarktfirma ein Geschäftsführer. Also hat einen Haufen Geld verwaltet. Hat er gesagt, wissen Sie, Herr Pater, ich habe das Gefühl, ich habe die Leiter ans Haus gestellt. Bin raufgestiegen, bin ganz oben und stelle jetzt fest, die Leiter steht am falschen Haus. Da kommt nicht der Friede, der kommt nicht. Und wenn du 10.000 Likes auf Facebook oder Instagram hast, dann bist du geil auf 20.000. Da gibt's was in dir, in mir, das uns weitergehen lässt in der Hoffnung, da kommt noch irgendwas. Es kommt nichts außer ihm. Und wenn wir ihm die Ehre geben, wenn wir uns um ihn sorgen, und wenn wir anfangen, mit ihm zu gehen, dann ist die Erfahrung von so vielen Menschen in unserer Tradition, kleine, unbekannte, große, berühmte, wenn wir mit dem Herrn gehen und ihn an die erste Stelle setzen, kommt der Friede. Und er bleibt. Ich liebe die Geschichte von Johannes Paul II., als er im Sterben lag. Und die, die sich vielleicht noch erinnern, die letzten Tage seines Lebens, wo man ihn noch mal gesehen hat, am Fenster im Vatikan, also dort, wo er immer die Audienzen gegeben hat, die Mittagsaudienzen, hat man ihn noch mal gesehen, fast unbeweglich. Ne? Der Parkinson hat ihn voll im Griff gehabt und die Körperfunktionen haben nach und nach nachgelassen und gewissermaßen sein ganzes physisches System ist kollabiert und er hat mit letzter Kraft den Schwestern, die ihn umgeben haben, die sein Leben mit ihm geteilt haben und seinen Haushalt gemacht haben, hat er noch was aufgeschrieben. Ich bin froh, seid ihr es auch. Im Augenblick, in dem alles zu Ende geht. Edith Stein, große Frau, die als Jüdin katholisch geworden ist, Christin geworden ist und dann Karmelitin geworden ist, ist von ihrem Kloster, in das sie geflohen ist gewissermaßen, nach Holland. Die Nazis sind dann auch in Holland einmarschiert und haben auch dort die Juden deportiert, haben sie aus dem Kloster abgeholt. Und es gibt einen Bericht, ein paar schöne Berichte, wie sie von ihrem Kloster echt nach Auschwitz transportiert worden ist. Und es gab einen Zwischenhalt in Holland im Lager Westerbork. Dort sind sie einige Tage geblieben. Und es wird berichtet, dass Edith Stein offensichtlich in größter innerer Ruhe und Frieden sich um die Menschen gekümmert hat, vor allem um die Kinder, die dort mit Müttern, die irgendwie am Durchdrehen und Verzweifeln waren, sich vor allem um die Kinder gekümmert hat. Und es gibt vom 6. August, am 9. ist sie vergast worden. Vom 6. August gibt es einen Brief, den sie noch geschrieben hat an ihre Oberin, wo sie das nächste Stundenbuch, das Gebetbuch erbeten hat, weil sie sagt, ich komme hier wunderbar zum Beten. Auf dem Weg ins KZ, also Westerbork war schon ein KZ, aber auf dem Weg ins Todeslager. Edith Stein. Aber ich kenne auch weniger berühmte Menschen, von denen ich den Eindruck habe, die sind oft so im Frieden, auch in schwierigsten Lebenssituationen, weil sie mit dem Herrn unterwegs sind. Es gibt ein Ankommen im Christentum, ein Ankommen, das in dieser Welt noch nicht gewissermaßen voll erfüllt ist, sondern ein Ankommen, das anders ist als die Lehre, die nach dem Internetsurfen bleibt oder die Lehre, die bleibt, wenn man sagt, ah, jetzt hätte ich mich so gern erholt und wo ist es denn? Es gibt ein Ankommen, wo man spürt, ich bin daheim und trotzdem wird die Sehnsucht noch größer, ganz nach Hause zu kommen. Die christliche Tradition sagt, diese Art des Glaubens, der Gemeinschaft mit dem Herrn, ist ein Vorgeschmack des Himmels. Get into the peace of heaven. Kleiner Hinweis, wenn du jetzt Erholung suchst in den Ferien, wenn du die Gelegenheit hast, auszuspannen. Ich würde empfehlen, eher wenig Internet. Ich sage mal, also so viel, so wunderbar das ist, ne? Ich mache auch viel im Netz und so weiter, und, aber so wunderbar das ist. Ich habe manchmal den Eindruck, die Sehnsucht nach dem Unendlichen wird im Surfen, im Internet, wo wir den Eindruck haben, da ist so viel möglich, da ist so viel Erfahrungsraum, das geht gegen unendlich. Ne? Da ist unendlich viel, was ich nicht ausschöpfen kann, führt dich am Ende doch eher in die Leere und nicht in die Freude, in die Fülle. Genieß die Zeit der Ferien, beweg dich, lese, such Gemeinschaft, aber such auch die Stille mit dem Herrn, dass du einfach immer wieder bei ihm bist. Und wenn irgendwas wirklich schön ist, dann versuch nicht den Augenblick unbedingt festzuhalten. Kannst du eh nicht. Versuch auch nicht immer alles sofort zu fotografieren. Im Fotografieren geht man auch aus der Distanz des Augenblicks. Der Augenblick selbst, der schön ist, soll dich dankbar machen und sagen, Herr, das ist ein Vorgeschmack für alle Schönheit, die ich bei dir erleben darf. Dieser Friede, diese Freude ist ein Vorgeschmack für alles, was du mal erleben darfst, wenn du ganz bei ihm bist. In diesem Sinn wünsche ich euch friedvolle Ferien.